Und auch ja die Wahrheit, die ich empfinde, die heute dran ist, die du uns geben möchtest, uns erreicht. Auch mit der Metapher, mit der Analogie des heutigen Märchens. Heiliger Geist, wir haben das gesungen vorhin als eines der ersten Lieder. Du bist willkommen. Und Heiliger Geist, ich sage, predige du, hilf du uns zuzuhören, Wahrheit zu erkennen und durch erkannte Wahrheit Freiheit und auch Heilung für Seele und auch für unseren Körper zu empfangen. Wir wissen, dass du gut bist, dass du Gutes für uns hast und wir preisen deinen Namen, Jesus, an dieser Stelle, denn dir allein gebührt alle Ehre. Amen. Amen. Wir setzen heute die dreiteilige Märchenreihe fort. Teil 3, den letzten gibt es heute in 4 Wochen am 5. April und da geht es um Schneewittchen. Wir hatten letzte Woche Dornröschen und heute sind wir bei Rotkäppchen. Wenn ihr letzte Woche da wart und aufgepasst habt, wisst ihr noch, in der Bibel steht das Wort Märchen mindestens an einer Stelle drin. Weiß irgendeiner noch wo? Okay, Lukas 24. Nach der Auferstehung der Engel zu den Frauen am Grab. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den 11 und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und dann kommt der Satz, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Was ihr jetzt hört, ist tatsächlich ein Märchen. Und was ihr danach hört, ist absolute Realität.
Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines, blondes Mädchen, das Rotkäppchen genannt wurde, weil seine Mutter ein rotes Käppchen genäht hatte, das es immer trug. Eines Tages sagte die Mutter zu Rotkäppchen, die Großmutter liegt krank im Bett. Geh und bring ihr diesen Kuchen, der sie stärken wird. Gib aber auf dem Weg Acht und lauf nicht in den Wald. Halte dich stets auf den Weg und geh nicht nach rechts und nach links, damit dir im Wald nicht zustößt und die Großmutter nicht warten muss. Rotkäppchen küsste die Mutter zum Abschied und sagte, sorge dich nicht, ich werde mich auf den Weg halten und beeilen, wie du gesagt hast. Da sprang es davon in den dunklen Wald hinein. Nachdem es einige Zeit gegangen war, sah es plötzlich einen bunten Schmetterling, der sich in der Luft wiegte. Rotkäppchen stellte das Körbchen ab und lief ihm in den Wald nach. Plötzlich sah es sich um. Wo war der Weg? Wo war das Körbchen? Eilig rannte es zurück und befand sich nach einiger Weile wieder auf dem breiten Weg. Schnell ging Rotkäppchen weiter, um die Großmutter nicht warten zu lassen. Als plötzlich der Wolf des Weges kam. Guten Morgen, schönes Kind, sagte er. Wohin führt dich dein Weg so früh? Ich gehe zur Großmutter und bringe ihr Kuchen, denn sie ist krank, antwortete das Rotkäppchen arglos, denn es wusste nicht, mit welch gefährlichem Tier es zu tun hatte. Ei, wo wohnt denn deine Großmutter? Fragte der Wolf mit honigsüßer Stimme. In dem kleinen Häuschen am Ende des Weges, erwiderte das Rotkäppchen. Doch der Wolf horchte auf und sprach, so freundlich wie er konnte. Rotkäppchen, sieh dich einmal um, die schönen Blumen, die am Wege stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht die Vöglein singen. Du gehst hier vor dich hin, als wenn du zur Schule gehen musst. Und dabei ist es so lustig im Wald. Rotkäppchen schlug die Augen auf und als es sah, wie die Sonne durch die Bäume hin und her sprang und alles voller wunderschöner Blumen war, dachte es, ei, wenn ich der Großmutter einen Strauß mitbringe, wird sie sich bestimmt freuen. und es ist noch früh genug, dass ich rechtzeitig ankomme. Und es sprang in den Wald und suchte Blumen. Und wenn es eine gefunden hatte, fand sie auf der anderen Seite noch eine schönere. Und sie lief hin und her immer weiter in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs zu dem Haus der Großmutter. Er dachte so bei sich, zuerst fresse ich die kranke Großmutter und dann warte ich auf das zarte Kind, das ich als Nachtisch verspeisen will. Und das Wasser lief ihm im Maul zusammen. Er kam an das Haus der Großmutter, sachte klopfte er an die Tür. »Wer ist dort?« rief die Großmutter aus ihrem Bett. Und der Wolf sprach mit verstellter Stimme, »Ich bin's, Rotkäppchen. Ich bringe dir Kuchen, damit du dich stärken kannst.« Doch als die arglose Großmutter die Tür öffnete, sprang der Wolf mit einem Satz in die Stube und verschlang sie mit Haut und Haaren. Als er dies getan hatte, setzte er sich die Nachthaube der Großmutter auf und zog eins ihrer Nachthemden über, legte sich ins Bett, um auf Rotkäppchen zu warten. Rotkäppchen war indes herumgelaufen nach Blumen, und als es so viele hatte, dass sie keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein. Und sie machte sich schleunigst auf den Weg zu ihr. »Darf ich hereinkommen? Ich bin's, Rotkäppchen.« Mit verstellter, zitternder Stimme antwortete der Wolf, »Schieb den Riegel zurück und komm herein. Ich bin zu schwach, um aufzumachen.« Rotkäppchen trat in die Stube und sah die vermeintliche Großmutter erstaunt an. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« fragte das Mädchen verwundert. »Damit ich dich besser hören kann«, antwortete der Wolf. »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« sagte das Rotkäppchen entsetzt. »Damit ich dich besser sehen kann«, erwiderte der Wolf. »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Damit ich dich besser packen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für einen entsetzlich großen Mund?« rief das Rotkäppchen angsterfüllt. »Damit ich dich besser fressen kann«, rief der Wolf, sprang aus dem Bett und verschlang das Rotkäppchen ganz und gar. Danach legte er sich wieder ins Bett und schnarchte so laut, dass der Jäger, der des Weges kam, überrascht innehielt. »Wie ist das möglich, dass die alte Frau einen solchen Lärm macht?« fragte er sich. »Ich will doch mal sehen, ob sie nicht was braucht.« Er ging zur Tür, die weit offen stand, und fand im Bett den Wolf, den er schon so lange gesucht hatte, mit aufgeblähtem Bauch. »Endlich! Diesmal entkommst du mir nicht!« Doch da es die Großmutter in dem Bauch vermutete, nahm er statt der Flinte ein großes Messer und schnitt dem Tier den Bauch auf. Wie staunte er nicht schlecht, als das Rotkäppchen und die Großmutter wohlbehalten aus dem Wolfsbauch kletterten. Schnell holte Rotkäppchen einige schwere Wackersteine, die sie ihm in den Bauch legten, bevor der Jäger ihn wieder zunähte. Die drei versteckten sich hinter einem Baumstamm, und als der Wolf aufwachte, verspürte er einen so mächtigen Durst, dass er aus dem Bett sprang und nach draußen lief. Bei jeder Bewegung schlugen die Steine in seinem Bauch aneinander, sodass er rief, »Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich dachte, es wäre die Großmutter und das Rotkäppchen. Das hört sich aber ganz wie Wackerstein an.« Und als er am Brunnen angekommen war, beugte er sich über den Rand, um zu trinken. Jedoch waren die Steine so schwer, dass sie den Wolf in die Tiefe zogen und er kopfüber in den Brunnen fiel und ertrank. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger nahm den Pelz von dem Wolf, die Großmutter aß den Kuchen, den Rotkäppchen gebracht hatte, und Rotkäppchen dachte bei sich, du wirst dein Lebtag nicht wieder alleine vom Weg abgehen in den Wald hinein, wenn die Mama es nicht erlaubt hat.
Vielen Dank. Ich denke, ihr könnt ihn buchen für Lesungen oder Ähnliches. klappt das? Genau. Der böse Wolf. Ich glaube, Gottes Ziel ist es heute Morgen, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir schon alle viele Male auf die Lügen des Feindes hereingefallen sind. Viele Menschen, die Jesus Christus nicht unbedingt angenommen haben als Herrn, glauben, dass es Gott gibt. Ich habe das früher auch geglaubt. Ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden, das Baby getauft, hat man mir erzählt, ich glaube es mal, dass das so war, konfirmiert. Und ich dachte schon, Gott gibt es. Was ich nie gedacht hätte und was ich für mittelalterlich dummes Zeug gehalten hätte, wäre, dass es den Teufel geben sollte. Und das Cleverste, was man tun kann, strategisch, um nicht auf sich aufmerksam zu machen, aber Schaden anzurichten, ist es, die Menschheit davon zu überzeugen, anstelle, also ich spreche für den Feind, mich gibt es gar nicht. Wer ist denn dann verantwortlich für all die Schicksalsschläge, Katastrophen? Die Melanie hat eben gebetet im Lobpreis, Gottes Kindern dient alles zum Besten. Ich bin mir sicher, dass es Leute im Raum gibt, die an ihre Großmutter vielleicht gedacht haben, die an Krebselend gestorben ist, an einen Autounfall, den jemand hatte, an was auch immer, und es nicht damit zusammenkriegen, dass wir oder andere Christen und die Bibel von einem guten Gott spricht. Und wenn wir diesen Faktor des Bösen aus unserer Gleichung weglassen, macht das Ding vor Augen auch keinen Sinn. Ich will euch heute Morgen keine Angst machen, vielleicht ein bisschen. Ich will euch wach machen und darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht eine Stimme in eurem Leben, in eurem Kopf geben mag, die vom Wolf kommt. Der böse Wolf. Kommt er in der Bibel vor, der Wolf? Ja, der Wolf im Schafspelz, das fällt euch noch ein. Der Wolf ist ein Symbol. Er wird im Neuen Testament symbolisch für eine ganz bestimmte Personengruppe verwendet. Ja, genau. Ihr Lehrer, sagt der Bernd. Der Wolf wird in der Bibel verwendet, um falsche Lehrer, das ist so der Begriff, der da in der Bibelstelle steht, falsche Propheten zu benennen. Falsch bedeutet in dem Zusammenhang nicht notwendigerweise, dass die Person keine Gabe hat von Gott. Jeder Mensch hat Gaben. Und die Gabe zum Beispiel zu lehren, die dafür gedacht ist, dass der Mensch ein Lehrer vom Wort Gottes zum Beispiel wird, hat er ja auch, wenn er Gott nicht kennt oder noch nicht kennt. Oder die Gabe, prophetisch zu hören, bedeutet in etwa, du kannst dir das vorstellen, du hast im Unsichtbaren eine riesen Satellitenschüssel und du bekommst die Informationen aus der unsichtbaren Welt, der geistlichen Welt, leichter mit als andere Menschen. Dir fällt es leichter, Gottes Stimme zu hören, du bekommst Eindrücke, Bilder, du siehst vielleicht sogar mit offenen Augen Dinge, offene Vision nennt man das. Und das kann auch dir Eindrücke verschaffen, bevor du Gott kennst. Weil dieser Empfänger, den hast du quasi ja bei deiner Entstehung von Gott eingebaut bekommen. Und ein Mensch, der entweder mit falschen Motiven oder von der okkulten Seite herkommt, den würden wir in diese Kategorie Wolf, falscher Prophet hineintun. Na gut, Papier. Was tut der Wolf? In dem Märchen haben wir das faszinierend geschildert bekommen. Er raubt, er macht Angst und er verführt. Der Feind hat auch zwei Wege. Die Bibel sagt, er verkleidet sich gerne als Engel des Lichts. Und vielleicht bist du auch schon der vermeintlichen Großmutter begegnet, hast aber in Wahrheit mit jemand ganz anderen einen Dialog geführt. Die Bibel sagt uns auch, dass Menschen vom Feind gebraucht werden können, aber dass unser Kampf nicht gegen sie gerichtet ist, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Welt. Der erste Text, den ich mit euch anschauen möchte, es lohnt sich das aufzuschlagen, ist in 2. Korinther 11 zu finden. 2. Korinther 11 ab Vers 2. Es gibt auch ein Handout, dann habt ihr das nachher nochmal abgedruckt oder als Hinweis jedenfalls drin. Nicht alle Bibelstellen, nicht alles, was ich sage, ist im Handout. Das kriegt man auf 4, auf 5 Seiten nicht rein. Und aber die wesentlichen Sachen sind drin. Paulus schreibt, ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung, wache ich doch ebenso eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich, er schreibt an eine Gemeinde in der Stadt Korinth, ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Eva wurde durch die klugen Lügen der Schlange verführt. Ich fürchte, dass eure Gedanken genauso verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt. Ihr lasst es euch gefallen, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den ich euch gebracht habe. Ihr lasst euch gerne einen anderen Geist geben, als den, den ihr zuerst empfangen habt und nehmt eine andere gute Nachricht an, als die, die ihr von mir gehört habt. Ich bin überzeugt, dass ich euren Überaposteln in nichts nachstehe. Vielleicht bin ich kein Meister im Reden, aber in der Erkenntnis nehme ich es mit jedem auf. Das habe ich euch gegenüber zu jeder Zeit und in jeder Lage bewiesen. Wir springen von Vers 6 zu Vers 13. In Wirklichkeit sind sie, die Überapostel, falsche Apostel, sie sind Betrüger, die sich nur für Apostel von Christus ausgeben. Das braucht euch nicht zu wundern. Sogar der Satan verstellt sich und gibt sich für einen Engel aus. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Helfer sich verstellen und sich als Diener Gottes ausgeben. Aber am Ende ergeht es ihnen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Menschen, die lügen, die betrügen, die andere verführen, das ist teuflisch. In Philipper 3, 18 und 19, wenn du bei 2. Korinther bist, musst du gar nicht weit blättern. Da kommt der Galaterbrief, der Epheserbrief und schon bist du beim Philipperbrief. Kapitel 3, 18 und 19 schreibt Paulus, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Viele Warnungen, viele Wachrüttel-Bibelstellen, die hier sind. Und es ist unfassbar wichtig, dass du, liebes Kind Gottes, Gott und sein Wort gut kennst. Und je weiter die Zeit geht, umso wichtiger und dringlicher ist das. Vielleicht bist du beeindruckt von dem, der hinter der Kanzel steht, der dir was erzählt, den du im Internet gefunden hast, dessen Predigten du anhörst, dessen Bücher du liest. Was ist Wahrheit, hat Pilatus gefragt. Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Lies deine Bibel, Kind Gottes. Sei wachsam. Und wenn dir die Ohren zu groß vorkommen und die Augen seltsam erscheinen, wenn dich etwas irritiert, dann lass dich nicht von einer schleimigen Antwort abspeisen oder zur Ruhe bringen. Dann prüfe, wen habe ich vor mir? Ist es wirklich die Großmutter? Ist es wirklich harmlos, was mir im weißen Nachthemd Worte ins Ohr säuselt? Oder verbirgt sich ein anderer Geist hinter der weißen Haube? Sie wollte ja nur gut. Viele Christen wollen nur gut. Wir sind oft zu passiv, wir haben Illusionen. Wir denken, das regelt sich alles von alleine. Es regelt sich nicht von alleine. Wir haben Krieg. Wir haben Krieg in der geistlichen Welt. Und es gibt jemanden, der sich den ganzen Tag, ob du schläfst oder wachst, damit beschäftigt, dich zu vernichten, in die Irre zu führen, vom Leib Christi zu trennen, zum Beispiel von Gemeinde, von deiner Bestimmung zu trennen. Darum geht's bei Next Steps. Was sollst du mit deinem Leben tun, um dich auszuschalten? Das ist sein einziges Ziel. Und er hat mehr Erfahrung mit Menschen als du und ich. Er hat nicht nur 100 Jahre oder 80 oder 50, sondern Jahrtausende. Gott gibt uns eine Menge Informationen und ganz klare Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben. Und es ist eigentlich nicht schwer, wenn wir nach dem Wort Gottes handeln. Weil dann erkennst du den Betrug und dann wirst du siegreich handeln und Sieg erleben. Viele Irrlehrer, nicht alle, gehen auch einher mit moralischem Verfall. Ist ja sehr populär, dass man machen kann, was man will, dass es keine Instanz mehr gibt, die dir sagt, was richtig und falsch ist. Jeder ist sich selbst sein eigener Gott. Wenn es mir Spaß macht, ja, wenn der andere das doch auch will, oder viele dumme Rechtfertigungen, die vor Gott nichts gelten. Falsche Apostel, falsche Propheten, falsche geistliche Leiter, sie mögen eine Gabe besitzen, aber was sie antreibt, ist nicht die Liebe zu Gott, nicht die Liebe zur Gemeinde, zu den Menschen, sondern ihr Antrieb ist ein anderer. Selbstsucht, Manipulation, Betrügen, um selbst zu gewinnen, egoistische Sehnsüchte. Und viele schlucken bereitwillig den Köder, die Lüge des Wolfes. Da sind die Blümchen doch noch viel schöner. Und dann kommt dir so ein Gedanke, der dich von Gott ablenkt, oder irgendeiner aus der Gemeinde, der dich dumm angemacht hat heute Morgen, und dann kommst du irgendwie so vom Weg ab und denkst, ja, der hat ja recht, der kuschelige Wolf da hinten ist es viel schöner, und was die Mutter gesagt hat, was schert mich schon das Geschwätz von meiner Alten, oder? Das ist doch so interessant. Die hat ja keine Ahnung, die war nie jung, die weiß nicht, wie man Spaß schreibt. Oder? Und hier, jenseits des Weges, boah, hast ja keine Ahnung, wie geil ist das denn? Wir probieren das mal aus. Ja, das hatte man noch nicht. Kann man das auch rauchen? Oder wenn man das trocknet, vielleicht? Und was haben wir hier für ein Angebot? Das ist ja richtig, richtig nett. Und du merkst gar nicht, wo du abhängst. Du raffst überhaupt nicht, auf wen du reingefallen bist. Und dir ist auch nicht klar, wo du enden wirst, weil du nur die schönen Blümchen siehst oder das Gras oder die Tabletten oder den Alkohol oder den Sex jenseits von der Ehebeziehung mit wem auch immer und wann auch immer. Oder die Selbstsucht, der Egoismus, die Überheblichkeit, den Megafromm, der auf der anderen Seite vom Pferd fällt, der ältere Sohn, der sagt, ja, so ein Schwein wie das Rotkäppchen da, so abweichend vom Weg, würde ich nie machen, ich racker mich ab. Aber auch du bist nicht zu Hause, du bist nicht auf dem Weg. Du weißt nicht, wessen Stimme dir gerade was einflüstert. Nimm dir dein eigenes Blümchen und frag dich, was dich von Gott abgelenkt hat, was dich irritiert hat und was dich dazu gebracht hat, dich irgendwo im Wald zu verlaufen. Aber das Schöne ist ja, irgendwann hatte Rotkäppchen die Schnauze voll. Irgendwann hat der verlorene jüngere Sohn gemerkt, wo bin ich eigentlich gelandet? Bei den Schweinen. Da wollte ich gar nicht hin. Das Geld ist weg. Die Möglichkeiten am Ende. Die Freunde haben mich auch hängen lassen. Wenn du nichts mehr hast, wer ist dann noch da, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist? Manchmal sind es Krisen, die uns erkennen lassen, wo wir gelandet sind. Muss nicht so sein, aber es kann sein. Und das Gute ist, solange du atmest, gibt es einen Weg zurück. Und der Tag kommt, wo der Wolf in den Brunnen fällt, wo dein und mein Feind in den Feuersee geworfen wird, für alle Ewigkeit. Und wo du so froh sein wirst, wenn du heute am 8. März oder an jedem anderen Tag deines Lebens ein paar gute Entscheidungen getroffen hast, auf den zu hören, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg. Lass mich heute die Mutter sein, die dir sagt, Schätzchen, bleib ganz dicht auf dem Weg. Vielleicht gibt es einen zu spät da draußen im Wald. Vielleicht gibt es sonst kein Happy End, ich weiß das nicht. Manche Geschichten haben kein Happy End. Vielleicht findest du ein paar nette Frauen für die Blümchen. Mein zweiter Punkt heißt Endzeit, Zeit, wachsam zu sein. Als ich die Geschichte von Rotkäppchen wieder und wieder las, hatte ich ein Bild, das ist auch ein bisschen wie Rotkäppchen auf dem Weg zum Gottesdienst. Boah, was hast du für coole Optionen, die dich vom Gottesdienst abhalten wollen. Der Streit mit dem Ehepartner am Morgen, das kranke Kind. Habt ihr gemerkt, dass Kinder überdurchschnittlich manchmal in Lebensphasen samstagabends oder nachts krank werden? Dass das Auto sonntags morgens plötzlich streikt oder wenn du zur kleinen Gruppe zur Haustelle fahren willst, dann passieren irgendwie, dann ruft der an und da ist was passiert. Und weißt du, vielleicht warst du bis heute naiv. Aber frag dich doch mal, was passiert hinter dem Vorhang, hinter der Kulisse? Was ist in der geistlichen Welt geschehen, dass dieses Ereignis eingetreten ist? Das war kein Zufall, das war Strategie. Ich kann mich erinnern, da war der Raphael ganz klein, ich glaube so 3 Jahre alt. Ungefähr. Also ein Kleinkind. Und wir hatten gerade angefangen mit dieser neuen Art von Kleingruppe in der Gemeinde mit Hauszellen. Die erste hat stattgefunden bei der Marion Pisani in Beeroth. Und ich habe da so ein bisschen Starthilfe gegeben, bin dann immer einmal die Woche nach Beeroth gefahren, habe mich mit dieser Gruppe Frauen getroffen und habe dann einen Bibeltext mit denen gelesen und wir haben drüber gesprochen, zusammen gebetet. Und dann kam dieses eine Treffen, relativ am Anfang eines der ersten Treffen, und der Raphael wurde richtig, richtig krank. Hohes Fieber, ganz, ganz schlimm, feste im Bett gelegen, genau an diesem Morgen. Und was machst du dann? Du musst eine Entscheidung treffen. Fahre ich dahin oder sage ich ab? Vor der Entscheidung haben wir alle schon gestanden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, einer will mich fernhalten von diesem Treffen. Hab dann den Bernd, der im Büro saß, das Babyfon in die Hand gedrückt und hab gesagt, ich fühle mich wie eine Rabenmutter. Es fühlt sich auf der einen Seite völlig falsch an, aber irgendwie weiß ich, ich muss dahin fahren. Ich muss zu diesem Zelttreffen fahren, zu den Frauen in Beeroth. Habe ich dann gemacht, war halb unglücklich, halb glücklich über meine Entscheidung. Habe mir auch Sorgen gemacht, habe dann aber vor Ort mein Ding durchgezogen. Und es war eine neue Frau da, ich habe ihren Namen vergessen, die war krebskrank. Die habe ich danach nie wieder gesehen. Und die hat sich an dem Morgen für Jesus entschieden. Die hat sich bekehrt. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht die einzige Option. Die Marion ist tough, vielleicht wäre das dann auch passiert. Ich weiß es nicht, wie wäre das Treffen verlaufen. Auf jeden Fall hat meine Andacht, da ging es auch um Lukas 15 an dem Morgen, so ein Stück den Weg bereitet. Und es war ein starker, kraftvoller Morgen. Und wisst ihr, was das Interessanteste an dem ganzen Vormittag war? Was war, als ich nach Hause gekommen bin? Er war völlig symptomfrei. Kein Fieber, nichts mehr. Es war alles in Ordnung. Ja. Wenn ich so mir angucke, was um uns herum passiert. Im Moment ist es ja ganz prägnant. Ich finde Dinge wie zum Beispiel, der Raphael hat es genannt, den Begriff habe ich ehrlich gesagt von ihm geklaut, das ist ziemlich schlau, eine Leitangst. Eine Angst, die viele leitet. Plötzlich haben wir Angst vor einem Virus, es gibt viele davon, ich weiß, der Prozentsatz ist irgendwie ein bisschen höher als bei den anderen Grippeviren und keine Ahnung. Und wir drehen alle völlig am Rad, beim Aldi gibt es keine Nudeln mehr. Ja, was für ein, und selbst wenn du, Ich war total doof. Ich erzähle euch mal, wie doof ich war. Ich war kurz nachdem wir von Amerika von der Konferenz zurückkamen, auch beim Aldi. Und das war ein Werktag, Donnerstag. Und ich dachte, okay, ich war weg, ich war verreist. Warum sind hier so viele Leute? Fast keine Einkaufswagen vorne mehr in der Box. Der Parkplatz knallvoll. Und hier überall. Und ich bin grundsätzlich introvertiert, aber manchmal muss Humor bei. Und dann suche ich mir immer ein Gegenüber. Und wenn ich dann so Blickkontakt habe mit jemandem Fremden, dann mache ich auch mal einen Joke. Und da habe ich gedacht, irgendeinen, wenn mich jetzt einer anguckt, dann sage ich, na, haben wir den 1. Mai verpasst oder irgend so ein Spruch. Da war mir schon was am Zurechtlegen. Hat aber keiner den Blickkontakt zu mir gesucht. Ich bin so froh darüber. Weil erst, ich glaube, am nächsten Tag oder so, da hat mir einer erzählt, dass die Leute jetzt Hamsterkäufe machen. Also die kaufen nicht das kleine Säugetier, was sich die Backen vollstopft, sondern sie handeln wie das Tier, sie kaufen Dinge, Grundnahrungsmittel und so weiter, die man lange halten kann, in Massen ein. Also ich habe von der Kassiererin aus zweiter Hand erfahren, Samstagabend vor, weiß ich nicht, einer oder zwei Wochen, hat eine Frau 20 Packungen à 10 Rollen Klopapier gekauft beim Rewe in Dietz. Dann habe ich gedacht, okay, 200 Rollen, die würden selbst bei uns, wir sind 5, eine Weile halten. Okay, wie manipulierbar sind wir eigentlich? Und was lassen wir mit uns machen? Also es gibt ja dann die Verschwörungstheoretiker, da würde ich mich jetzt nicht ganz einsortieren. Du lässt dich ja auch viel leichter überwachen, wenn du Angst hast. Dann sagst du, wer alles deine Freunde sind, mit denen du Kontakt hattest. Und also es ist ein bisschen crazy. Man kann schon so Gedanken kriegen, beschäftige dich nicht damit, lies lieber Bibel in der Zeit. Das ist definitiv sinnvoller. Dann gibt's vielleicht noch die Leidgeilheit. Da könnt ihr euch jetzt selber was zu denken, aber bitte nur kurz. Oder die Leidgier, die uns ablenken kann. Und weißt du, dass die Bibel das schon alles sehr lange gewusst hat? Im zweiten Brief an Timotheus, den kannst du bitte mit mir aufschlagen, da lesen wir jetzt einen längeren Abschnitt, 2. Timotheus, 3. Kapitel, verrät uns Paulus nämlich genau das, was wir gerade erleben, dass das kommen wird. Zweite Timotheus 3, ich lese Verse 1 bis 5. Du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Also manche Einstellung, die ich beobachte, die kann ich kaum verstehen. So auch auf dem Arbeitsplatz bei manchem. Oder meine Schwester sagte mir jetzt, da ist eine alte Kollegin bei Ihnen in der, war das die Kantine, an irgendeiner Stelle ausgefallen. Und dann haben sie zwei Junge eingestellt, weil die sind ja nicht mehr so belastbar. Vielleicht. Also vielleicht ist auch bei manch einem, darf ich das so sagen, ohne eine Generation in die Tonne klopfen zu wollen, die Arbeitsmoral scheiße. Vielleicht ist die Krankmeldung so mein Zusatzurlaub geworden oder wo sind wir eigentlich gelandet? Wo sind die Leute, die noch was extra tun oder... ich guck mal jetzt jemanden an, der mir im Hinblick auf Arbeitsmoral, die halt besonders gut, die arbeitet, egal, die sieht die Arbeit, die packt was an, das weiß ich, wenn ihre Chefs gar nicht da sind, in Südafrika Urlaub machen und so ein Kram. Die macht sogar manchmal Dinge, für die sie gar nicht bezahlt wird. Die Selbstsucht, dass der Chef ist der Arsch, die Eltern sind die Ärsche, Autorität ist schlecht, Lehrer sind doof. Ich habe von einem Amerikaner in der Predigt gehört, dass es Polizisten in Amerika teilweise so geht, dass sie nicht bedient werden in einem Restaurant. Und im Café, da ist ja, wo man den Namen auf den Becher schreibt, wenn du schon mal, ist das hier bei Starbucks auch so, weiß ich nicht. Also da hat die dann Schimpfworte draufgeschrieben auf dem Polizisten seinem Becher. Weiß ich nicht, was, also hat er nicht verraten, das Schimpfwort. Was ist da passiert? Wen rufst du denn, wenn dir einer an die Kehle springt? Du rufst doch die Polizei. Ich bin dankbar für die Polizei. Ich bin auch dankbar für die Bundeswehr. Da stand mal, wenn wir in Hallen laufen gehen, die haben da so Plakate. Und da stand mal, wir sind da, damit du auch gegen uns sein kannst. Versteht ihr? Wer garantiert mir denn, dass ich nicht überrannt werde von außen, von irgendeiner anderen Ideologie, Religion oder was, dass ich in einem demokratischen Land, wo ich zumindest theoretisch Meinungsfreiheit habe, im Moment nicht mehr, aber theoretisch habe ich sie noch, lebe und es mir immer noch gut geht. Wo ich 20 Rollen Klopapier kaufen kann, wenn ich möchte. Sie werden prahlerisch eingebildet, Gott lässt dann den Eltern nicht gehorchen, von nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Nicht nur deine Kinder. Oder du und ich. Undankbar. Die Leute sehen das halbleere Glas. Sie sehen nicht, was sie alles haben. Dem Ärmsten von uns geht's besser als, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen nicht auf dem Kopf, 97% vom Rest der Welt so ungefähr. Wir jammern auf einem hohen Niveau. Wir sollten damit aufhören. Lieblos, unversöhnlich. Über Jahrzehnte können wir Leuten ihre Fehler vorhalten und bitter ins Grab steigen. Wie furchtbar. Verleumderisch. Das Internet hat das noch viel einfacher gemacht, dass du jemanden fertig machen kannst, was veröffentlichen, über ihn schreiben, posten kannst. Unbeherrscht und gewalttätig. Dinge werden zu Waffen, wo ich als Kind, da wäre man nicht drauf gekommen, dass ein Auto eine Waffe sein kann. Wenn die in Amerika die Pistolen abgeben sollen, das Küchenmesser in England, habe ich gehört, wurde da auch schon drüber debattiert. Dann müssen wir nur noch Fahrrad fahren oder was ist die Konsequenz? Es ist nicht, das Problem sind nicht die Gegenstände oder die Methoden. Das Problem ist das Herz des Menschen, der weit von Gott entfernt ist, weit, weit vom Weg. Sie sind untreu. Da passt das mit der Arbeitsmoral auch und mit deiner Ehebeziehung vielleicht auch. Du versprichst was und hältst es nicht, ist auch untreu. Viel kann man unter dieses Wort packen. Unzuverlässig. Ja, ja, mache ich. Aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Halte dich von diesen Menschen fern. Das Wort, was hier am Anfang des Textes stand für schlimme Zeiten, da steht das gleiche griechische Wort, was in Matthäus 8 verwandt wird, um den oder die Besessenen, der eine schreibt ja von Zweien, die da auf dem Friedhof waren und verrückt waren, besessen von Dämonen waren. Da wird das Wort übersetzt mit sehr gefährlich. Also könnten wir auch sagen, in den letzten Tagen werden es sehr gefährliche Zeiten geben. Die widerlichste Geschichte aus der Bibel, aus meiner ganz subjektiven Perspektive. Hat jemand einen Vorschlag, jemand eine Idee? Was könnte die sein? Wenn ich Jahresbibel lese, also die Bibel in einem Jahr, ich mag den Tag, wenn das dran ist, denke ich immer, Mist, heute. Die ist auch schlimm, ja, die ist auch ganz schlimm. Aber es ist nicht meine, wo immer bei mir so die Tochter vor die Tür geschickt wird. Die Tochter? Ja, das ist eine ähnliche Geschichte, ich meine noch eine andere. Altes Testament, letztes Kapitel des Buches der Richter. Der Priester, der seine untreue Frau abholt und beim Vater, beim Schwiegervater noch länger bleibt. Und dann stehen die Männer vor der Stadt, wollen vergewaltigen und er schickt die raus und die misshandeln sie die ganze Nacht. Sie liegt tot an der Tür, oder halbtot an der Türschwelle und der Depp sagt dann noch, steh auf, also kannst du jedes Mal einen Anfall kriegen. egal, lassen wir uns jetzt nicht drüber aus, über das. Und wisst ihr, in welcher Zeit das passiert ist? Wer ein bisschen die Bibel kennt, das Buch der Richter. Es gab keinen König. Der letzte Satz im Buch der Richter, ich kann es nicht auswendig, wir können es ja nachlesen, wir haben eine Bibel dabei. Jeder machte, was er wollte. Wie nennt man das denn? Da gibt es auch ein griechisches Wort für Anarchie, ganz genau. Okay, lassen wir es ja, kannst du daheim nachlesen. Zu dieser Zeit gab es keinen König und jeder machte, was er für richtig hielt. Das ist doch das, wo viele denken, dass wir leben, zumindest in manchen Lebensbereichen oder leben sollten. Wenn es keine Ordnung, keine moralische Instanz gibt, kein richtig oder falsch, wenn wir uns durchlügen und durchsündigen oder wie Jesaja in Jesaja 5 schreibt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Schwarz weiß und aus Weiß schwarz machen, aus sauer süß und aus süß sauer. Wehe denen, die sich für weise und verständig halten. Helden sind sie im Wein trinken und tüchtige Männer im Mischen von scharfen Getränken. Also da hat die Barmixer damals schon im Auge gehabt. Das ist so lustig. Als Richter lassen sie sich bestechen. Schuldige sprechen sie frei. Unschuldige verurteilen sie. Deshalb werden sie vergehen wie eine Pflanze, deren Wurzeln verfaulen und deren Blüten verwelken. Wie dürres Gras oder Stoppeln auf dem Feld, über das ein Feuer hinwegfegt. Sie haben das Gesetz verachtet, dass der Herrscher der Welt, der heilige Gott Israel, seinem Volk gegeben hat. Seine Warnungen haben sie in den Wind geschlagen. Weißt du, Gott ist kein moralinsaurer Spaßverderber. Ich verrate dir das größte Geheimnis. Du kannst es glauben oder auch nicht. Den größten Spaß, die größte Freude deines Lebens entdeckst du und hast du, wenn du ganz nah an Gott hängst und mit ihm gehst. Das ist das Schönste, das Genialste, das Freudvollste, das ja Großartigste Leben, was du leben kannst. Und hey, Gott hat sich Sexualität, wenn wir schon beim Thema sind, übrigens ausgedacht. Und er weiß auch, wo du das größte Glück erlebst, in einer Ehebeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Leben lang. Und egal wie schön die Blümchen weit ab vom Wegesrand denn aussehen mögen, ignoriere sie doch und sag, mein Gott hat mir einen ganzen Strauß bereitgestellt und er wartet schon zu Hause auf mich. Du darfst nochmal, wenn du magst. Diese ganze Liste, da könnte man jetzt über jeden Begriff was sagen, wie die Menschen in der letzten Zeit, in der Endzeit sein können, diese Beziehung zum Geld. Deswegen ist es super, wenn wir geben als Christen den Zehnten und Opfer. Hast du immer ein Check-up, wie geizig bist du und wie hat schon die Liebe zum Geld vielleicht dein Herz in Besitz genommen. Dann gab es das Wort Angeber, Maulheld, Aufschneider, Entschuldigung, in der Liste. Das beschreibt das griechische Wort Alazon, eine Person, die lügt und so sehr darauf aus ist, sich selbst zu promoten, ihr Image zu schmücken, dass sie bereit ist zu übertreiben. Was ist Übertreibung? Und ich sage, im Gottesdienst waren 200 und es waren aber nur 98. Es ist gelogen. Es ist einfach gelogen. Tatsachen zu verzerren, die Wahrheit zu dehnen, eine Geschichte zu verzieren oder auch zu lügen, wenn es ihnen nützt und sie gut dastehen lässt. Die Beschreibungen, die wir finden, sind Ausprägungen einer Anti-Gott-Kultur, ein Zustand der Gesetzlosigkeit, ohne moralische Instanz, wo jeder wie im Buch der Richter für sich selber entscheidet, was in Ordnung ist und was nicht. Gott lässt dann das Wort Blasphemeo, das Wort Blasphemie kennen wir auch, ne, das haben wir übernommen in unsere Sprache, Gotteslästerung. Das bedeutet zweierlei, wusste ich nicht, ich habe was gelernt beim Vorbereiten. Zum einen beschreibt es Menschen, die keinen Respekt vor Gott haben und entsprechend über ihn sprechen. Aber es bedeutet auch, dass man, jetzt hör gut zu und sag mir, wo du das wiederfindest, unhöflich und beleidigend über die Menschen spricht, mit denen man nicht einer Meinung ist. Dass man voller Vorwürfe und Anklagen diesen Menschen gegenüber ist und sie verbal erniedrigt. Wenn ich mich hinstelle und sage, was ich ihnen gesagt habe, Gott hat sich Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gewünscht und Sexualität da hineingesetzt. Was bin ich dann? Homophob. Neuerdings. Richtig? Wenn ich andere konservative Werte vertrete, bin ich plötzlich ein Nazi. Die Monika Gruber, diese bayerische Kabarettistin, die hat neulich was, oder weiß nicht, wie alt das war, es kursiert im Netz ja rum, von ihrer Manikürfrau aus Thailand erzählt, die plötzlich Angst hat vor den neuen Ausländern, die kommen. Ist die jetzt auch ein Thailand-Nazi oder so? Das hat sie so provokant gefragt. Ich mag Menschen, die homosexuell empfinden. Ich finde sogar, unter den Männern sind da viele sehr sensible, intelligente Wesen mit spannenden Lebensgeschichten dabei. Ich habe keine Angst vor denen. Ich mag die total gerne. Aber ihr Leben ist so zerbrochen wie unser aller Leben und hat vielleicht einfach in eine andere Richtung geführt aus dem Grund. Ich bin nicht dafür, die zu verbrennen, aber ich denke, genau das, was die Bibel sagt, ist der Königsweg, was eine Partnerschaft betrifft, dieser Art, eine Ehe. Man tut das mit dir und mir, wenn wir denn noch den Mund aufmachen. Genau das, was dieses Wort beschreibt. Und ich bitte dich, lieber Christ, liebes Kind Gottes, das nicht umgekehrt zu tun, unhöflich, beleidigend über Menschen zu sprechen, die nicht deiner Meinung sind. Das ist genauso bösartig. Aber ich muss es mir auch nicht gefallen lassen. Ich darf die gleiche Toleranz erwarten, die man von mir erwartet. Und das, was heute Toleranz genannt wird, ist ja Intoleranz. Es ist eine Meinungsdiktatur. Das ist eigentlich, was passiert. Dagegen darfst du ganz liebevoll was sagen. Rotkäppchen hatte zwar so ihre Zweifel, aber den Mund aufgemacht und die Flucht ergriffen hat sie nicht. Sie war kurz irritiert, hat sich aber dann belabern lassen und den Betrug geschluckt. Lass uns schlauer sein. Lass uns Irritationen nachgehen. Was lässt einen Christen heutzutage die Gemeinde verlassen, die Bibel in die Ecke legen, aufhören zu beten und aufhören, das Richtige zu tun? Was lässt ihn glauben, er könne langfristig ohne christliche Gemeinschaft überleben? Vorschläge? Das ist einfach. Alternativangebote? Ich verweise mal auf den Untertitel. Die Sorgen des Lebens? Die Lügen. Genau. Das ist mein letztes Requisit für heute Vormittag. Wo gehe ich denn hin? So. Ich kann mir den Sender geben. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben? Der will dir nur den Spaß verderben. Was? Von keinem Baum darfst du essen? Och, Schätzchen, komm mit mir. Das ist ja wie bei Dschungelbuch, ne? Folge mir, vertrau mir. Okay, das sind, wenn die Augen sich drehen, dann ist es vorbei. Bist du hypnotisiert wie das Kaninchen? Oder was sagt er noch? Du bist chronisch krank. Ja, wenn du nur gottgefällig leben würdest, dann wärst du auch nicht krank. Wenn du nur genug geglaubt bist, wer bist denn du? Was willst du denn schon erreichen? Du bist eine Null, du bist ein Versager, du bist nicht gut genug, keiner mag dich, keiner liebt dich. Was sagt er denn noch? Helf mir doch mal, hab ich alles nicht aufgeschrieben. Du bist nicht schön. Wie hässlich bist du denn? Wie fett? Wie widerlich? Wenn dein Body Mass Index endlich mal bei 12 wäre, dann wärst du schön. Ist mal der Tod, ich hab's nicht aufgepasst. Du willst wissen, dass du schön und geliebt bist? Dann geh in die Nachtschicht und greif dir irgendeinen Kerl ab. Der sagt dir das dann. So lange, bis die Nummer gelaufen ist jedenfalls. Oder, ich bin heute sehr direkt. Aber bin ich ja meistens. Also so. Was du nicht tun solltest, ist da zuhören. Sondern du solltest diesen ganzen Lügenkram mit Gott mal besprechen und deinen Platz einnehmen. Das ist genau hier. Halt die Fresse. Du denkst, dein Haus ist safe. Was sagt denn die Bibel? Auf die Uhr gucken kurz zwischendurch. Die Bibel erzählt uns die Geschichte von Jesu letztem Abendmahl. Schon mal gelesen? Ja, schon mal gehört oder in den Film gesehen? Ha? Den Film habt ihr gesehen. Und was steht da? Was ist einem von den 12 passiert? Der Satan hatte Besitz von ihm ergriffen. Das, was der Teufel, Diabolo steht da im Griechischen, habe ich von Rick Renner gelernt, in sein Herz geworfen hatte. Und weißt du, wie das geht? Dia heißt durch, Ballo heißt werfen, seit so lange habe jetzt keinen Gegenstand. Immer auf denselben Punkt. Immer auf denselben Punkt. Immer die gleiche Lüge, der gleiche Satz, die gleiche Ansprache, bis das irgendwann genommen hat und gesagt hat, ja, das ist der Weg. Das ist auch die Stimme, die dir gesagt hat, fahr gegen den Baum, nimm dir das Leben. Das ist auch die Stimme. Das ist der gleiche Lügner, der dich fertig machen will. Und was tust du, wenn du das hörst? Erstens verrätst du das jemand, der heftig mit dir beten kann und vielleicht die Wurzeln suchen kann. Und dann stellst du dich genauso hin, ganz nah an Jesus und auf den Kopf der Schlange. Du stehst fest in der Wahrheit und lässt den Lügner nicht mehr zu Wort kommen. Und du bittest den Heiligen Geist, sagst, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich das merke, wenn das so subtil wieder anfängt und rüberkommt. Und mich der Feind belügen und verlocken will. Mein dritter und letzter Punkt. Lebe unter Gottes Schutz. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt die Bibel, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das griechische Wort Besonnenheit, Kraft und Liebe können wir uns gut erklären, setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen, aus dem Wort Soso, haben wir schon mal gehört als Christuszentrum, und Phroneo. Soso bedeutet, na? Heilen, retten, befreien, ganz genau. Von Dämonen befreien, gesundheitliche, also Krankheit vertreiben, Gesundheit wiederherstellen. Und auch die Seele frei machen. Schutz haben. Ein Zustand ohne Defizite. So wie Gott sich dich vorgestellt hat. Das bedeutet, einen Verstand haben, der geschützt ist. Bewahrt vor Panik. Bewahrt vor einer Steuerung durch Gefühle. Eine Vernunft. Eine Gedankenwelt, die nicht irritierbar, erschütterbar, ablenkbar, manipulierbar ist. Das ist Besonnenheit. Gott schenkt uns durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, richtig zu denken, göttlich zu denken, damit wir in dieser Endzeit weise leben können. Was macht dich offen für die Manipulation und die Lügen der Schlange? 4 Dinge habe ich aufgeschrieben. Das Wort Gottes vernachlässigen, Gebet vernachlässigen, in richtiger Beziehung zum Leib Christi zu stehen, vernachlässigen. Was heißt das? Isolation. Ihr habt vorhin das Beispiel von Lot als ekligste Bibelgeschichte vorgeschlagen. Und wenn du das liest, die Bibel sagt von ihm, ja, ich glaube, das wird im Neuen Testament, habe ich nicht nachgeschaut, er quälte seine gerechte Seele mit dem, was da abging. Homosexuelle Vergewaltigung. Die Männer der Stadt nachts vor der Tür haben gesagt, gib uns die Typen raus, sie sind neu, die wollen wir. Das schien normal gewesen zu sein. Lot scheint nicht überrascht. Er sucht nach Alternativen, die mir wieder Wut bescheren, wenn ich sie denn lese. Ja. Er war isoliert. Er hat sich beim Wahl des Grundstücks oder der Landschaft, wo er hingezogen ist, vom potenziellen Ertrag leiten lassen. Vielleicht könnten wir, wenn das jetzt nicht zu spekulativ ist, sagen lassen, von wo bringt mir den meisten Gewinn als Landwirt? Und nicht Gott gefragt, wo soll ich hin? In richtiger Beziehung zum Leib Christi stehen braucht Demut. Er braucht, dass du Konflikte aushältst und auch durcharbeitest, dass du Buße tust und wenn andere Leute dich um Vergebung bitten, es ihnen auch schenkst oder auch so vergibst. Es gehört dazu, dass du dich geistlicher Leiterschaft unterordnest. Wir haben gelesen, den Eltern ungehorsam, Autoritätspersonen verachten. Das Gegenteil, sagt die Bibel, gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Hoho. Also, es gibt Pastoren, die sind überrascht, wenn jemand tut, was sie sagen. Weil das ist nicht der Status quo. Der Mensch denkt und tickt heute anders. Du musst alles erklären, du musst alle Informationen, aber das ist die Mentalität der Bibel, nicht ein Ausbeuten und ein diktatorisches Herrschen, sondern ein Zusammenarbeiten und ein gegenseitiges Vertrauen. Ein Vertrauen, das delegiert und loslässt und nicht alles kontrolliert und auch ein Vertrauen, das in Entscheidung von Autorität Vertrauen hat und sagt, die will gut, meint es gut, kann ich machen. Und dann ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist genau das, genauso wichtig, dass wir einander respektieren. Egal, ob wir verschiedener Meinung sind oder ob wir uns gut verstehen von der Chemie her. Wir sollen einander Respekt erweisen. Und das Vierte, was dich dazu bringen kann, dich isolieren zu lassen, ist, wenn du kein Leben der Hingabe lebst. Wenn du sonntags vielleicht was abnickst oder regelmäßig in den Gottesdienst gehst, nämlich immer an Heiligabend, sodass der Prediger denkt, huch, schon wieder Weihnachten, wenn du da sitzt. Okay, der Witz ist jetzt nicht richtig angekommen. Aber das ist es nicht auch. Du bist Teil eines großen Ganzen. Du hast eine Bestimmung, du hast eine Berufung, du bist wichtig. Wenn du nicht da bist, wo du hingehörst in der Gemeinde, musst ja nicht hier sein, wo Gott dich hingestellt hat. Find's raus und dann sei volle Kanne mit dabei. Lass nicht die anderen rödeln, um sie dann zu kritisieren, sondern sei Teil dessen, der was mit tut, der mit Fehler macht. Und wir freuen uns zusammen über die Fehler, die wir gemacht haben. Weil die Welt hat recht, steht nicht in der Bibel. Wer nicht arbeitet, macht ja auch keine Fehler. Lass uns mit Hingabe, das ist auch so ein Wert, der Zeitgeist uns klauen will. Und Stolz. Stolz ist etwas, das nehmen wir jetzt mal als großes Überthema über all das, dass die Leitung so aufmacht. Ich brauche auch keine Eheberatung. Ne? Ich gucke so die Männer, die Frau kriecht auf dem Zahnfleisch, hat schon 25 Mal mit Trennung gedroht. Der Mann sagt, ich brauche keine Beratung. Ich werde doch dem Bernd oder dem wem auch immer nicht meine Probleme erzählen. Wir haben keine Probleme. So, und dann ist die Scheidung da, das Geheule groß, dann kommt die Frau zur Seelsorge und der Mann weiß ich nicht, wo der hin verdampft. Das ist doch dumm. Stolz ist dumm. Stolz ist wie Mundgeruch. Man merkt selber als Letzter, dass man ihn hat. Und wenn dir einer sagt, könnte das sein, dass du da ein bisschen arrogant bist an der Stelle, dass er dir nichts sagen lässt, ärger dich kurz, aber dann denk zu Hause doch wenigstens nochmal drüber nach. Es hat mir schon geholfen. Und das kostet Mut, das jemandem zu sagen. Wir brauchen ganz dringend in diesen letzten Tagen die Weisheit des Heiligen Geistes und so Ohren für ihn. Echte Buße ist die Antwort und macht den richtigen Kanal, den Kanal Gottes, wieder auf. Wir haben offiziell Heilungsgottesdienst und ich weiß, es ging in der Predigt überhaupt nicht darum. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Das habe ich im September gesammelt, diese ganzen Märchendinger und auch das, die Richtung. Und da sind wir halt jetzt heute gelandet. Mach dir selber dein Bild und frage Gott, was willst du mir heute damit sagen? Der gleiche Lügner, der böse Wolf, die alte Schlange, der dich um dein Erbe bringen will, deine Bestimmung. Weil die zwei wichtigsten Tage, das habe ich von dieser neuen Gemeindebewegung Grow gelernt, in deinem Leben und in meinem Leben sind welche? Die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben. Der erste ist richtig, der Tag deiner Geburt. Und dann der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum, das sagen sie so. Natürlich zum einen, um zu Gott zu kommen, Jesus sein Leben zu geben, aber auch um deine Bestimmung zu entdecken. Welche Gaben habe ich? Was will Gott von mir? Wo kann ich beitragen, dass Reich Gottes gebaut wird? Und bei Heilung ist es auch so, dass der Teufel uns belügt. Es gibt viele Christen, die glauben gar nicht, was die Bibel sagt über Krankheit und Heilung. Und eigentlich, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Eigentlich braucht man ein paar Leute, die einem helfen, es misszuverstehen. Aber wenn man mit dem gesunden Menschenverstand die Bibel liest, was hat Jesus ständig getan in der Bibel? Er hat Kranke geheilt und das ganze Neue Testament ist voll davon. Und den Auftrag haben wir auch. In Apostelgeschichte 10, 38 sagt die Bibel, ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Wir sehen die Wahrheit und wir lassen uns von ihr freisetzen. Wir sehen, dass Gott es will, dass es uns gut geht, auch an unserem Körper, dass er uns heilen will. Und wir nehmen es in Anspruch. Und bevor wir jetzt praktisch werden, auf Gott reagieren und auch für Kranke beten, möchte ich euch noch was erzählen, was ich erlebt habe mit Gott. Seid ihr noch wach? Ja, ja? Könnt ihr noch die eine Geschichte? Ne, gut, dann ich erzähle es jetzt einfach. Für die Ja gesagt haben. Ich habe letzten Herbst so drei gesundheitliche Baustellen gehabt. Eine ist intern, Da kann ich euch noch nichts zu sagen. Da müsste ich erst einen Arzt wieder per Ultraschall drauf gucken lassen. So rein gefühlt würde ich sagen, das ist auch erledigt, aber ich kann es nicht wirklich bezeugen. Eine Baustelle war mein linker Fuß, war meine Ferse. Ich hatte beim Auftreten heftigste Schmerzen. Richtig, richtig doll. Ich hatte ein bisschen Fantasien, auch Dr. Google mal gefragt, was das alles so sein könnte. Freundin hat mir auch ein paar Vorschläge geschickt, was das sein könnte. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich über viele Wochen, Monate nahezu gerumpelt bin. Ich habe versucht, so zu laufen, dass mir das keiner anmerkt. Ich hatte da keinen Bock auf Gespräche und ich wollte ja auch nicht zum Arzt gehen, zumindest nicht zu denen, die man sehen kann. Und das war die eine Baustelle und die andere waren meine Augen. Ich bin jetzt 46, im Sommer werde ich 47. Und so seit einigen Monaten, eigentlich schon recht lange, habe ich gemerkt beim Lesen, ich lese gerne und lese täglich, ist nicht mehr so gut irgendwie. Gerade morgens und manchmal, der Abstand wurde größer zwischen mir und dem Buch. Und bis dahin, dass es so auf mancher, also wenn es schnell gehen muss, nehme ich auch mal die Fixtütchen, ne? Und dann, wie viel Milliliter waren das nochmal? Das ging dann manchmal. Wir haben dann auch irgendwie so eine Leuchtlupe, die ist im Bad in der Schublade. Dann habe ich oft eins der Kinder gefragt, kannst du mal, wie viel Milliliter Wasser kommt da jetzt rein? Aber es war schon so, dass ich dachte, Mist, habe da nicht drüber geredet, auch mit Bernd erstmal nicht drüber geredet und dachte, geht vielleicht wieder, aber es ging irgendwie nicht, es wurde eher immer schlimmer. Ja, dann hatten wir Besuch von ganz lieben Freunden, die Frau ist genau mein Jahrgang und die sagte dann, ach, ich gehe jetzt auch demnächst mir eine Brille kaufen, geht nicht mehr ohne, ist halt in dem Alter vielleicht einfach so. Und dann dachte ich, die sieht mit Brille eigentlich ganz gut aus. So, Brille mit Mitte 40, da hat man doch eine Brille oder so. Ja, es ist ja wahrscheinlich normal, dass die Augen immer schlechter werden. Und also ich liebe dich, wenn du eine Brille hast. Mein Mann hat eine Brille, aber ich hatte nie eine. Ich war immer safe. Also es ist vielleicht auch einfacher für mich gewesen, Glauben aufzubauen. Und dann wusste ich, dann hat der Bernd eine Veränderung in seiner Dioptrienzahl gehabt und musste zu viel machen. Ich natürlich mit die Brille oder die Brillen aussuchen. Eine zum Lesen und Gleitsicht und was man halt so hat. Und dann fragt er mich, oder sollen wir für dich auch einen Termin ausmachen? Und in dem Moment musste ich ja eine Entscheidung treffen. Tue ich mir das an, die Challenge zu glauben für meine Augen, oder ist es keine Sünde, eine Brille zu tragen? Verstehe mich recht. Aber ich habe mir ganz viele Predigten von Andrew Womack angehört letzten Herbst. Und der hat gesagt, ich weiß nicht, wie alt er ist, in seinen 70ern, er hat keine Brille, er hat super Augen, er kann das Kleingedruckte lesen, er hat auch nicht vor, das ändern zu lassen. Und das hat mich gefuchst, das hat mich so richtig, dachte ich, will ich auch haben. Und dann habe ich mich entschieden, dafür zu glauben. Dann habe ich mir zwei Bibeltexte herausgesucht. Du weißt bestimmt welche. Genau, 5. Mose 34, Vers 7. Aber Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Ich bin noch nicht 120. Und Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen außer Kurzsichtigkeit ab Mitte 40. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dein Alter mit wehwehchen Leiden mit Gutem sättigt, dass deine Jugend sich erneuert wie beim Adler. Okay, habe ich gedacht, das ist doch viel cooler. Das habe ich viele Wochen gemacht. Und Anfang Februar habe ich morgens wie immer im Schlafanzug und im Kaffee mit meiner Bibel und meinen Büchern da gesessen und stelle fest, ich kann besser lesen. Ich kann kleinere Schrift lesen. Dann habe ich mir das ultimative Ding geholt. Wer war beim Uwe auf dem Erste-Hilfe-Kurs im Januar? Genau. Der Uwe hat uns am Ende vom Erste-Hilfe-Kurs so eine kleine Karte gegeben, Visitenkarten groß. Da steht drauf, was man macht. Du prüfst die Atmung, ist der bewusstlos? Und wenn das ja und nein, dann war da so ein Diagramm drauf. Als der Uwe mir die Karte gab, habe ich gedacht, im Notfall nützt mir dieses hübsche Kärtchen rein gar nichts, weil ich weiß aktuell nur, was da steht, weil der Uwe es mir gerade gesagt hat, vorgelesen hat. Ich kann das blöde Ding nicht lesen. Hab's in die Handtasche gesteckt und mich geärgert. Dann habe ich neulich meine Bibel, die der Bernd mir 1988 aus Jerusalem mitgebracht hat, gezückt und habe gedacht, ha Iris, mit der Bibel könntest du dich heute nicht mehr bekehren, weil die Schrift ist so klein, ich kann es nicht lesen. Und nach diesem Tag, oder an diesem Tag, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich mir meine zwei Tester geholt. Ich habe mir die Karte aus der Handtasche geholt und ich habe mir die Bibel aus dem Schlafzimmer geholt. Und ich kann zur Ehre Gottes bezeugen, ich kann beides lesen. Und ich habe das nur ein paar Wochen bekannt. Das ist gar nicht viel, Mann. Okay, lasst uns bitte aufstehen. Ich habe länger geredet, als ich wollte. Tut mir leid. Halleluja, ich spreche jetzt ein Gebet der Hingabe an Gott. Und wenn du nicht weißt, wo du hinkommst, wenn du stirbst, wenn du nicht sicher bist, dass du auf dem Weg unterwegs bist, wo die Mutti dich hingeschickt hat, wenn du wieder zu Gott sagen willst, ich mein's ernst, ich will heute neu durchstarten, oder auch wenn du das wiederholt, einfach nur mitsprichst als Unterstützung, lade ich dich ein, mir das nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich gebe dir all meinen Müll, meine Lebensschuld, mein Versagen. Und ich möchte dir gehören. Ich möchte deinen Sender einschalten. Und nicht länger auf die Lügen hören. Jesus, sei mein Herr. Von heute an. Ich will dir folgen bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.